Hey Julia, ich bin's Diana und ich habe heute Professor Dr. Ulrike Bingel zu Gast. Das ist eine Schmerztherapeutin, Placebo-Forscherin und seit kurzem auch Co-Autorin eines Buches mit dem Titel Dein Körper glaubt dir alles, wie der Placebo-Effekt die Gesundheit stärkt. Und über ihre Zusage für dieses Gespräch habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich finde es immer super, wenn WissenschaftlerInnen bereit sind, über ein Thema zu sprechen oder gemeinsam drüber nachzudenken, das nicht ihr Spezialgebiet ist, auf das aber eben dieses Spezialwissen anwendbar ist. Und so ist es mit dem Forschungsschwerpunkt Placebo von Professor Bingel und den Wechseljahren. Und siehe da, ich finde, wir haben ein paar super Punkte gefunden, wie Erwartungen uns das Menoleben schwer machen und wie wir sie beeinflussen und es uns damit leichter machen können. Hör mal rein, liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Professor Dr. Ulrike Bingel. Die Neurologin leitet das Zentrum für Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Essen. Sie beschäftigt sich damit, was unsere Erwartungen an ein Medikament oder eine Behandlung für einen Einfluss auf deren Wirkung haben. Das nennt man in der Fachwelt Treatment Expectation. Herzlich willkommen, Professor Bingel.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Ich kann ja vielleicht mal erzählen, ich bin sofort angesprungen auf das Thema Placebo. Ich habe mich auf Ihr Buch gestürzt und habe dann aber in der Vorbereitung doch gemerkt, und zwar mehr als einmal, dass ich da so ein Störgefühl hatte und so ein bisschen, dass sich was in mir gesträubt hat. Und ich bin dann auch irgendwann dahinter gekommen, was es ist. Ich habe nämlich dieses Empfinden gehabt, was, glaube ich, sehr viele Frauen teilen. Frauen, die einfach, länger warten müssen, in der Notaufnahme schlechter versorgt werden mit Schmerzmitteln und so weiter. Es gibt ja schlimme Daten. Und auch in den Wechseljahren ist es ja so, dass viele wirklich zu hören bekommen, da ist nichts und stell dich nicht so an, da müssen alle durch. Ich habe dann gemerkt, ich bin sozusagen ausgerutscht auf diesem Motto, wenn Placebo wirkt, dann war ja wohl auch nichts. Ne? Ich glaube, das müssen wir mal als erstes klären. Dieser Umkehrschluss, der ist vollkommen falsch, oder?
Ja, das ist natürlich Humbug. Wir wissen, dass es Placebo-Effekte in allen körperlichen Systemen gibt. Die sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Da sprechen wir vielleicht im Detail noch drüber. Aber wir wissen heutzutage, dass Placebo-Effekte nicht eingebildet sind, dass die mit handfesten physiologischen Vorgängen im Gehirn und im Körper einhergehen und dass die gegen verschiedenste Symptome und Erkrankungen wirken können. Also nur weil ein Placebo wirkt, heißt das keinesfalls, dass es das Symptom nicht gegeben hat. Das ist wirklich völliger Unfug.
Ich habe mich dann gefragt, Placebo-Effekt und Einbildung, auf eine Art sind das ja sogar Gegensätze, ne?
Inwiefern?
Naja, es ist ja eben gerade nicht Einbildung, genau. Ne? Sondern da ist keine Substanz und trotzdem haben wir einen Effekt, der sich ja auch in Hirnscans und so weiter tatsächlich messen lässt. Ne?
Genau, und da schließt sich ja vielleicht der Kreis ganz schön zu dem Treatment Expectation. Denn Placebo-Effekte im ganz klassischen Sinne definieren ja Effekte, die auftreten nach Scheinbehandlung, also der Gabe von Placebos. Wir wissen aber, dass das, was daran wirkt, ist ja gar nicht das Placebo. Das ist ja wirkungslos. Deswegen ist es ja auch die Kontrolle in vielen klinischen Studien. Das, was am Placebo wirkt, ist die daran geknüpfte Erwartung. Das heißt, das Ganze ist im erweitersten Sinne kein Placebo-Effekt, sondern ein Erwartungseffekt. Und diese Erwartungseffekte, die treten nicht nur auf, wenn man mit Placebos behandelt wird, sondern die begleiten jede medizinische Behandlung und Intervention. Denn Erwartung, niemand ist frei von Erwartung. Jeder Mensch, jeder Patient, jede Patientin hat Erwartungen an die Ärztinnen und Ärzte, an die Behandlung, an den Verlauf der Erkrankung. Und genau diese Erwartung triggern Prozesse in Gehirn und Körper, die Krankheits- und Symptomverläufe modulieren. Und das sind auch alles Placebo-Effekte. Das ist nur verwirrend, weil bei dem Großteil der Placebo-Effekte Placebos gar keine Rolle spielen. Und vielleicht war da auch der Start für Ihr Störgefühl, was ich wirklich unbedingt ausräumen möchte. Denn wie gesagt, Placebo-Effekte sind nicht an Placebos gebunden, sondern an Erwartungen. Und die wirken auf Symptome und Erkrankungen im Positiven wie im Negativen. Leider eben auch.
Da sind wir dann beim Nocebo-Effekt, ne?
Genau.
Können Sie vielleicht auch noch mal einmal erklären, dass wir den auf
genau,
jeden
der,
Fall...
Genau, der Nocebo-Effekt ist sozusagen der negative Zwilling vom Placebo-Effekt. Das heißt, immer wenn wir Ängste, Sorgen, negative Erwartungen haben und sich das dann ungünstig auf Symptome und Krankheitsverläufe auswirkt, sprechen wir von einem Nocebo-Effekt. Also negative Erwartung kann dazu führen, dass ich vermehrt unerwünschte Wirkungen, Nebenwirkungen wahrnehme. Das kann dazu führen, dass ich meine eigenen körperlichen Symptome stärker oder überhaupt wahrnehme. Und es kann sogar dazu führen, dass echte Medikamente nicht so wirksam sind, wie sie sein könnten, weil sozusagen der Nocebo-Effekt physiologisch den Wirkeffekt torpediert. Also da haben wir selber mal eine Studie zugemacht zu dem Remifentanyl, einem sehr starken Schmerzmittel, wo wir zeigen konnten, dass in Kombination aus einer negativen Vorerfahrung und negativer Erwartung gesunde Probanden gar keine Schmerzlinderung mehr haben, obwohl sie nachweislich das Medikament in ihrer Vene haben. Also negative Erwartung kann auch Medikamenteneffekte reduzieren oder sogar aufheben. Das sind auch alles Nocebo-Effekte.
Was war das dann für eine negative Vorerfahrung? Das gehört, glaube ich, noch dazu.
Ah, das war jetzt in dem Fall experimentell hergestellt. Wir haben die konditioniert, das heißt, die hatten am Tag vorher schon mal das Remifentanyl und wir haben da die Schmerzreize so manipuliert, dass sie halt tatsächlich keine Schmerzlinderung erfahren haben. Ah. Und dann haben sie das auch tatsächlich nicht erfahren, obwohl wir an dem echten Versuchstag an den Temperaturen alles ganz naturalistisch gelassen hatten.
Also jetzt nochmal zurück zu Placebo und Nocebo. Wenn ich irgendwas nehme und sei es ein Nahrungsergänzungsmittel oder eben Arzneimittel, es wirkt immer die Kombination aus dem Wirkstoff und meinen Erwartungen. Ne? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ganz genau.
Also jetzt springen wir direkt mal zu den Wechseljahren, ja? Wir haben bisher über Erwartungen an Behandlungen gesprochen, aber wir haben ja dieses gesellschaftliche Phänomen, dass die Wechseljahre bisher ja immer noch ein total schlechtes Image haben. Also wir arbeiten da zwar gegen an, aber letztendlich, ich glaube, drauf freuen tut sich noch keiner. Wenn jetzt Frauen oder Mädchen, heranwachsende Frauen, praktisch ihr Leben lang mit solchen negativen Informationen über eine bestimmte Lebensphase angefüttert werden, was macht das mit einer Frau, die reinwächst in diese Lebensphase und die bis dahin eigentlich nur gehört hat, was ist das für ein Mist?
Ja, das ist natürlich ein Nocebo-Generator par excellence. Wenn man mit diesem Mindset, mit dieser Erwartung und auch mit aktiven Kommentaren und Instruktionen von anderen Frauen so groß wird, dass das eine ganz schreckliche Phase ist, dann triggert das negative Erwartungen. Das ist ja total logisch. Und dass das das nicht angenehmer macht, ist, glaube ich, auch keine wilde Spekulation. Ich kenne jetzt gar keine experimentelle Studie aus dem Bereich der Perimenopause und Erwartung. Aber das ist für mich völlig naheliegend, dass solche Ängste, Sorgen, schlechte und Fehlinformationen, Unsicherheit, das Gefühl, auch nicht gut behandelt und erkannt und wahrgenommen zu werden, das ist natürlich sozusagen ein schlimmer Nährboden für negative Erwartungen, die sich dann auch in der eigenen Symptomwahrnehmung und dem Coping mit Symptomen und auch dem Umgang damit negativ auswirken können.
Ich glaube, das ist schon interessant, da mal hinzugucken. Also was weiß man denn, wenn ich jetzt meine Hitzewallungen mit Zuckertabletten behandle, was weiß man über die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden und Placebo-Effekte?
Ich weiß darüber gar nicht so viel, aber das Interessante an den Wechseljahresbeschwerden ist ja, dass sie vor allem subjektiver Natur sind. Das heißt, ich spüre was. Man misst ja nicht Fieber bei einer Hitzewallung, sondern man schwitzt, man fühlt sich heiß, man fühlt Brain Fog, also das sind alles Wahrnehmungen. Und im positiven Sinne wissen wir, dass all solche Wahrnehmungen und subjektive Empfindungen besonders empfänglich für Erwartungseffekte sind. Das heißt, das ist wirklich ein spannendes Thema zu gucken, wie das beides verlinkt ist. Und es gibt tatsächlich eine Studie, die ist ganz spannend. Da geht es um Open-Label-Placebos, also im klassischen Sinne. Und in den klinischen Studien ist es ja immer so, dass die Patientinnen oder Patienten gar nicht wissen, dass sie mit einem Placebo behandelt werden. weil damit die Medikamenteneffekte kontrolliert werden. Und um dieses ethische und klinische Dilemma aufzulösen, gibt's schon seit einigen Jahren die Bestrebung, diese Placebos einfach offen und ganz ehrlich zu geben. Und verrückterweise kann das verschiedenste Symptome, insbesondere chronische Schmerzerkrankungen, Depressionen, Fatigue, aber eben auch perimenopausale Beschwerden und Hitzewallung lindern. Da gibt's klinische Studien. Also die Frauen, die zweimal täglich das Open-Label-Placebo nehmen, berichten weniger Beeinträchtigung durch diese Hitzewallung als die, die das Open-Label-Placebo nicht nehmen. Also das demonstriert nur, was wir auch aus anderen Studien wissen. Subjektive Symptome sind besonders empfänglich. Das heißt, das ist auch ein gutes Gebiet, um sich über Erwartungseffekte gar nicht zwingend die Placebos Gedanken zu machen.
Haben Sie irgendwie eine Wahrnehmung, dass das kommt, dass sich da jetzt Menschen dafür interessieren? Also speziell fürs Thema Wechseljahre in der Treatment Expectation Forschung?
Eine meiner Kolleginnen, die Yvonne Nestoriuk, die war die Versuchsleiterin in der OLP, also Open Label Placebo Perimenopausenstudie, kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht liegt das auch daran, dass die ganzen Forscherinnen jetzt alle auch irgendwie sich diesem Alter nähern. Also ja, ja. Das ist nur Spekulation, muss ich Yvonne mal fragen, aber kann ich mir schon vorstellen.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Traditionell hat diese ganze Forschung beim Schmerz gestartet. Also Placebo-Effekte sind ja schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts untersucht und ich sag mal, die ersten 95% aller Studien haben sich um Schmerz gekümmert. Und jetzt sind wir halt endlich so weit, dass wir das auch auf andere Symptome und Erkrankungen ausweiten. Und da finde ich das absolut naheliegend, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen.
Also die Verbindung ist ja, beim Schmerz gibt es ja auch keine Skala, ne? Keinen biologischen Marker, den man messen kann.
Genau, es gibt so, wir nennen das Proxys, also es gibt so wie so Wasserstandsmelder oder indirekte Maße. Mit Bildgebung kann man da was approximieren, aber wie Sie sagen, es zählt das subjektiv Empfundene, das ist Schmerz. Und alles, was wir messen, ist so ein bisschen Kür. Und das ist bei den Wechseljahrsbeschwerden ja auch. Und bei Wechseljahrsbeschwerden gibt es ja auch Gelenkbeschwerden mit Schmerzen. Also das heißt, es ist gar nicht so weit weg voneinander.
Ich habe auch gelesen, also bei den Hormontherapien, das hat mich von Anfang an irritiert, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Hormontherapien, und zwar jetzt echte mit Östradiol und Progesteron, haben ja auch, da sind ja die Placebo-Effekte riesengroß in diesen Studien. Die Frequenz von Hitzewallung wird durch eine Hormontherapie um ca. 75% gesenkt, der Schweregrad dieser Beschwerden sogar um 87% und beim Placebo jeweils um 50%. Das erklären Sie sich genau mit dieser subjektiven Wahrnehmung?
Genau, weil die Outcomes sind ja alle subjektiv. Das ist ja immer Beeinträchtigung, Schmerz, Müdigkeit, Brain Fog. Und das sind alles Symptome, wo wir wissen, die Erwartungseffekte sind riesig. Und es sind natürlich, das ist auch spannend, das macht Placebo-Effekte auch groß, Symptome, die fluktuieren. Ne? Also auch so Wechseljahrsbeschwerden sind ja nicht jeden Tag gleich. Das ist mal besser, mal schlechter. Versucht man verschiedene Verhaltensmodifikationen und es fluktuiert und das gibt viel Ambiguität. Also wenn man, da kann eine Erwartung sozusagen gut reingrätschen, ist jedenfalls meine Vorstellung, in was, was dynamisch ist. Wenn Sie einen Schmerz haben und der ist immer 7, ist es schwieriger, da mit Erwartung irgendwas zu machen.
Ach ja.
Als wenn das sowieso so ein bisschen fluktuiert.
Mal kommt, mal geht. Genau. Und man dann hoffen kann, jetzt kommt es nicht wieder.
Ja, genau. Dann finden auch so Attribuierungsvorgänge statt. Also ich erlebe, oh, das funktioniert ja wirklich. Ne? Am Anfang habe ich vielleicht noch Zweifel, ob mir das hilft, ob das jetzt das Placebo ist oder die Hormontherapie. Und dann erfahre ich mal, ist es besser. Und das führt dann zu so einer, oder kann zu so einer self-fulfilling prophecy führen, dass sozusagen die Erwartung sich dynamisch mit der Erfahrung über die Zeit aufbaut und dann hoffentlich zusammen mit einer wirksamen pharmakologischen oder anderen Therapie synergistische Effekte bildet.
Wenn ich sogar einen offenen Placebo kriegen kann, ne? Und der macht trotzdem was mit mir. In mir löst das, drückt bei mir so ein paar Knöpfe, ne? Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch über eine Migränepatientin, die dann nach der Studie einfach ihren Placebo weiternahm. Offenbar passiert ja etwas dadurch, dass ich mir etwas zuführe, mir etwas, also sozusagen selbst ins Handeln komme, mich darum kümmere, dass ich etwas für mich tue oder in irgendeiner Weise eine Behandlung oder was verändere. Wie kann man diesen Anteil, das ist ja was, was man schwer greifen kann, sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, das ins Leben zu holen ohne ein Placebo? Oder können Sie noch ein bisschen mehr über diesen Anteil sagen?
Absolut. Also das, was man sich immer verinnerlichen muss, das, was daran wirkt, ist die Erwartung. Ja? Menschen haben auch an ihre Lautsprecherboxen Erwartungen, an den Motor ihres Autos, an ihre Turnschuhe.
An ihre Ehemänner.
An ihre Ehemänner, genau. Also Erwartungen werden durch ganz viele Dinge geprägt. Und diese Open-Label-Placebos sind für mich so wie so trojanische Pferde. Es gibt Menschen, die haben das gelernt, ich schlucke was und dann geht's mir besser. Oder es fällt auch eine Gedankenstütze, was zu schlucken. Und dann, die wissen ja alle, da ist gar nichts drin. Aber man braucht diese Tablette dafür nicht. Wenn ich Vertrauen habe in meine Ärztin, wenn ich von einer anderen Patientin oder einer Freundin höre, wie ihr das gegangen ist in einer bestimmten Situation, das sind ja alles Vorinformationen, die meine Erwartung prägen. Also diese Placebo-Tablette ist ein Hilfsmittel und für manche Menschen funktioniert das besonders gut, aber andere Menschen haben andere Hilfsmittel oder brauchen gar keine und können Erwartungen bezüglich körperlicher Symptome oder Behandlung ganz anders generieren. Und das finde ich eigentlich die spannendste Frage, was ist denn für wen das Richtige? Und da kann ich Ihnen noch gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, da kann jeder nur in sich selber reinhören und sagen, was ihm gut tut. Also es gibt Patienten, die geben sich gerne ab. Wenn die Ärztin oder der Arzt sagt, wir machen das jetzt so, ich habe damit gute Erfahrungen, dann sind die happy und dann haben die eine positive Erwartung, fühlen sich aufgehoben. Andere Menschen wollen ganz viel lesen und verstehen. Noch andere Menschen lernen am Modell. Die trauen der Sache erst, wenn sie an jemandem anders gesehen haben, dass das funktioniert. Und so sind diese Einflugschneisen für Informationen sehr individuell. Und wir kennen aus der Forschung bis jetzt noch keine Prädiktoren, die uns sagen, aha, bei Frau Helfrich, da müssen wir das so machen und bei Frau Schmidt müssen wir das so machen. Also das erforschen wir gerade noch, aber bis dahin sind wir auf jeden Fall auf die Mithilfe aller Patientinnen und Patienten angewiesen. Die haben in der Regel eine gute Erfahrung, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Also sowieso im Leben, aber auch was Erwartungsbildung und Vertrauen in Behandlung betrifft.
Was weiß man denn darüber, wie unterschiedlich Placebo bei den Leuten wirkt? Ich höre da jetzt so raus, nicht bei jedem gleich gut.
Genau, das ist eigentlich der heilige Gral unserer Forschung. Wer ist Responder? Wer reagiert ganz besonders gut und wie kann ich das vielleicht auch boosten? Und man muss sagen, die Varianz ist erheblich zwischen Probanden und Patienten, aber die ist auch erheblich von Situation zu Situation, Kontext zu Kontext, Symptom zu Symptom, also es gibt nicht die Placebo-Antwort, die stabil ist über ein ganzes Leben und über alle körperlichen Symptome, sondern wir wissen, dass manche Patienten in einer Studie gut ansprechen auf ein Placebo und in der nächsten zum Teil wieder nicht.
Also derselbe Patient, dieselbe Patientin.
Derselbe Patient, genau. Das heißt, das ist auf jeden Fall was Dynamisches. Wir haben so ein paar Hinweise, also wir wissen zum Beispiel Genetik, hat einen kleinen Einfluss, aber wie das immer bei der Genetik ist, da braucht man riesengroße Zahlen, um wirklich valide Befunde zu finden. Wir wissen, Gehirnarchitektur scheint was damit zu tun zu haben. Das macht ja auch Sinn, denn diese Erwartungseffekte, die triggern ja komplexe Prozesse im Gehirn. Und wenn die Datenautobahn vom Frontallappen zum Schmerzareal gestört ist, dann kann ich auch nicht so gut Placebo-Effekte auslösen. Wir wissen noch nicht viel über Geschlechtsunterschiede. Das wäre mal interessant. Also wir wissen in der Schmerzforschung, dass Frauen zum Teil schmerzempfindlicher sind als Männer und auch mehr chronischen Schmerz entwickeln. Aber ob die deswegen auch andere Placebo-Effekte haben, das wird gerade noch untersucht. Also es gibt viele Einflussfaktoren, aber unterm Strich wissen wir es nicht. Persönlichkeitseigenschaften scheinen aber insgesamt eine untergeordnete Rolle zu haben. Man hat früher mal gesagt, ja, du musst einfach ein bisschen optimistisch sein und dann hast du auch einen guten Placebo-Effekt. Und dann gab es alle möglichen Persönlichkeitseigenschaften, die diskutiert werden. Das hält sich in großen Studien eigentlich nicht. Also der stärkste Prädiktor für Erwartungen sind Vorerfahrung. Und das macht ja auch total Sinn. Das ist das Grundprinzip von Lernen. Wenn ich 5-mal auf eine bestimmte Behandlung mit Schmerzlinderung reagiert habe, dann erwarte ich das auch beim 6. Mal. Das ist einfach Lernen und das hat einen starken Einfluss. Aber auch Kontexteffekte haben Einfluss. Also das kennen Sie ja selber. Sie kommen in der Praxis und alles ist wunderschön eingerichtet. Da hängen die Urkunden der Ärztin oder des Arztes. Dann haben die diese Insignien mit weißem Kittel und so. Das löst alles andere Erwartungen aus, als wenn sie irgendwo in so eine abgerockte Bude kommen und jemand sagt, wir machen jetzt hier mal was ganz Tolles. Also auch welche Behandlung, Spritzen haben andere Placebo-Effekte als Tabletten?
Höhere.
Also man kann sagen, umso wahrnehmbarer eine Behandlung ist und umso invasiver, umso größer sind die Placebo-Effekte. Deswegen hat man die allergrößten Placebo-Effekte sogar bei Operationen. Auch das gibt's ja in klinischen Studien, muss man ja manchmal prüfen, ob überhaupt eine chirurgische Maßnahme, so sinnvoll sie scheint, ob die wirklich besser ist, als nur zum Schein die Operation durchzuführen. Und da findet man auch verblüffende Effekte. Also das auch häufig das die Schein.
Kniespiegelung, ja, ne?
Ganz genau. Doch, ne? Da gab es eine ganz spannende Studie bei Kniearthrose und der entsprechenden Spiegelung, das allein einen kleinen Hautschnitt zu machen und vorzutäuschen, man hätte in dem Knie was abgeschabt und aufgeräumt, kann schon fabelhafte Verbesserungen hervorrufen, ohne dass tatsächlich was gemacht wurde.
Das ist wirklich verblüffend. Aber ich verstehe es noch nicht so richtig, also jetzt aus Laiensicht. Es ist offenbar nicht Charaktersache. Es hat aber was mit Erwartungen zu tun. Könnte man vielleicht sagen, dass es wie so eine Art von Zuversicht ist?
Ja, ich bin jetzt keine Germanistik-Profi. Ja, Zuversicht, klar, das denke ich schon. Also positive Erwartung und Zuversicht, das sind ja Konstrukte, die nah beieinander sind. Aber was halt wichtig ist, die positive Erwartung ist wichtig, aber es gibt eben Menschen, die trotz positiver Erwartung diese Effekte nicht generieren können. Also ein ganz dramatisches Beispiel sind zum Beispiel Patienten mit beginnender Alzheimer-Demenz. Bei denen wissen wir, dass allein durch die Gehirnerkrankung, die ja auch die Netzwerke im Gehirn befällt, die Placebo-Analgesie, also die Schmerzlinderung durch positive Erwartung, geringer ausfällt, obwohl die eine positive Erwartung haben. Und das ist eigentlich das Spannende. Für die klinische Anwendung ist natürlich auch wichtig, wie kann ich überhaupt eine positive Erwartung induzieren, insbesondere in beängstigenden Situationen. Perimenopause ist natürlich eine außerordentlich lästige Angelegenheit, aber ich sag mal, es gibt ja auch noch richtig somatisch bedrohliche Erkrankungen. Die Sorge, habe ich Krebs? Wie überstehe ich diese Behandlung? Viele Situationen in der Medizin sind ja sehr angstbesetzt. Und das ist natürlich gerade ein Gebiet, wo positive oder zuversichtliche Erwartungen schwer haben. Wo es eigentlich fast eher darum geht, erstmal negative Erwartungen, Ängste und Sorgen möglichst auszuräumen und zu minimieren, dann ist auch schon viel getan.
Und wie macht man das? Also ich denke natürlich an die Wechseljahre und ich höre hier raus aus unserem Gespräch, dass es darum geht, ja, mehr darüber zu wissen und in den Austausch zu gehen und Erfahrungen von anderen sich anzuhören. Und das sind ja im Grunde genommen, also da, das ist ja genau das, was es eben halt sehr, sehr lange nicht gegeben hat und was ja auch diese Hashtag Wir sind 9 Millionen Bewegung sehr bemängelt, dass es eben halt keine gute Beratung gibt für Frauen in den Wechseljahren und so weiter. Ich deute das jetzt so, dass Sie als Placebo-Forscherin das auch richtig doof finden, dass es keine Abrechnungsziffer gibt.
Absolut. Denn das bräuchten wir ja nicht nur für die Wechseljahre, also natürlich auch für die Wechseljahre, aber eigentlich bräuchten wir eine Abrechnungsziffer, die sozusagen die Kompetenz in der Kommunikation, in der Aufklärung, in der Information, die patientenzentriert verständlich ist. Das wäre eigentlich das, wovon wir so träumen, dass jemand diese Kompetenz erwirbt, nicht nur im Studium, sondern auch in der Aus- und Weiterbildung und das dann auf ganz verschiedene Szenarien, ob das jetzt kardiovaskuläre Erkrankungen, die Menopause oder eine Tumorerkrankung sind, dass er das anwenden kann, er oder sie natürlich. Das wäre wichtig.
Okay.
Und Sie haben schon alle wichtigen Faktoren genannt, also erstmal sich angenommen fühlen. Ja, wenn einem jemand sagt, das gibt's alles gar nicht, da mussten die anderen auch durch, jetzt stellen sich mal nicht so an, fühlt man sich ja schon mal nicht gut aufgehoben. Also Vertrauen in das ärztliche Handeln ist ja schon mal nicht da. Ne? Mhm. Dann eine Wirksamkeitserwartung. Wenn jemand das Problem gar nicht erkennt oder sogar ignoriert oder sagt, das gibt's gar nicht. Eigentlich, sie haben eigentlich gar kein Problem. Wie soll ich denn da eine positive Erwartung entfalten, dass es mir irgendwie besser geht und mir diese Ärztin oder der Arzt dabei hilft? Also einfach das Problem anerkennen, sagen, wir wissen das, ich weiß, was sie durchmachen, wir verstehen, was da im Gehirn und Körper passiert. Wir verstehen immer besser, was die physiologischen Prozesse dieser komplexen Hormonumstellung sind. Und wir haben uns in den letzten Jahren über viele Studien die und die Strategie erarbeitet, wie man damit umgehen kann. Also, dass man positive oder einen Anlass für positive Erwartungen stiftet, indem man Kompetenz und Verständnis signalisiert, das ist schon mal viel wert. Und dann können sich die Pfade wieder trennen. Dann wollen manche Patientinnen vielleicht gerne hören, wie genau dieses bioidentische Hormon im Körper wirkt und wie die Studienergebnisse waren. Und ganz bestimmt wollen viele hören, es gab ja früher mal die Diskussion, dass das dann doch das Krebsrisiko erhöht. Da haben viele Frauen großes Informationsbedürfnis, wie diese Studien gemacht sind und wie die neue Studienlage sich davon unterscheidet. Aber andere wollen auch einfach nur von der Frauenärztin, der sie seit 30 Jahren vertraut, hören, wir machen das so und das wird prima so. Also das ist dann unterschiedlich. Und klar, wenn man Role Models hat, wenn man im Bekanntenkreis Frauen hat, die das gut durchstanden haben, dann ist das natürlich auch sehr hilfreich. Das machen wir in der Schmerztherapie auch so, dass wir Patienten, die eine schwierige Phase, so eine langwierige multimodale Behandlung gut überstanden haben, die laden wir ein und wir nennen das Peer-to-Peer-Coaching. Denn ich kann mich ja als Professorin dreimal dahinstellen und sagen, das ist ganz toll, was wir hier machen. Aber wenn jemand, der das am eigenen Leib erfahren hat, sagt, bei mir war das so und mir hat das und das geholfen und es gab die Rückschläge und dann ging es weiter, hat das eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn wir das sozusagen von oben herab als Behandlerinnen und Behandler machen.
Das ist ja im Grunde genommen das, was in den sozialen Medien idealerweise auch passiert, ne?
Genau. Das ist mal ein Beispiel, wo soziale Medien das sehr gut unterstützen und komplementieren können.
Leider es gibt auch die anderen Beispiele. Ne?
Es gibt ja leider genug andere Beispiele, aber das ist wirklich mal ein gutes Beispiel, wie sozusagen aus der Community wirklich hilfreiche und gute Informationen nach außen kommen. Da können sich andere Bereiche noch eine Scheibe von abschneiden.
Zum Beispiel, woran denken Sie?
Ich denke immer an diese desaströsen negativen Effekte von Social Media während der Impfkampagne von Covid-19. Da wissen wir ja mittlerweile auch, dass 3/4 aller unerwünschten Wirkungen in den Impfstudien waren Nocebo-Effekte. Und die Leute haben halt vorher mit anderen Patienten gesprochen, mit Nachbarn gesprochen, über Social Media. Und man kann das richtig tracken. Umso häufiger ich von Nebenwirkungen gehört habe oder umso mehr Posts ich in der Zeit zu Impfnebenwirkungen gesehen habe, umso wahrscheinlicher entwickelt jemand auch diese Nebenwirkung. Also das war mal ein Beispiel für einen negativen Einfluss. Und leider haben viele Medien, ja, also das sind ja nicht nur die sozialen Medien, schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Das scheint so zu sein. Ich habe jetzt gar keinen journalistischen Background, aber das konnte man in der Zeit auch sehen. Man guckt sich die Headline der Studie an oder des Artikels, klingt alles super negativ und im Kleingedruckten 10 Seiten später versteht man, dass das eigentlich nur so ein Eyecatcher war, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und das ist natürlich schlecht, wenn es um Gesundheitsinformationen geht.
Da haben Sie total recht. Und ich sehe noch ein anderes Problem. Also bei den Medien, die schlechten Nachrichten verkaufen sich besser. Und dann haben wir im Bereich Arzneimittel auch diese Absicherung, ne, dass man in so einem Beipackzettel einfach alle Nebenwirkungen aufführt. Denn jede, die man da nennt, da ist man raus aus der Haftung, ne, weil man hat drauf hingewiesen. Und das macht ja auch was.
Das ist ein Riesenproblem, denn Beipackzettel sind eben auch absolute Nocebo. Instruktionen. In einem Beipackzettel steht ja nicht mal drauf, was das Ziel der Behandlung ist. Das ist das Allerwichtigste, dass Patienten Nutzen und Risiken abschätzen können. Auf dem Beipackzettel stehen aber nur Risiken und zum Teil auch auf einem sehr abstrakten Niveau. Also in einem Beipackzettel ist ja eine sehr häufige Nebenwirkung, eine Nebenwirkung, die bis einer von 10 hat. Ja, wenn jetzt beim Elfmeterschießen ein Stürmer 10 Bälle schießt und davon 9 verschießt, nur einen trifft, da sagt man ja nicht, der tritt sehr häufig, ja, der ist seinen Job los. Aber bei Nebenwirkungen ist ein Zehntel schon sehr häufig. Naja, und so setzt sich das eben fort. Also das ist für viele Patienten extrem abstrakt, total angstmachend. Und wenn man nicht den Wert und individuellen Nutzen einer Behandlung für sich erkennen kann, dann wird es schwierig. Und da genau muss eben gute Aufklärung durch die Ärztin und den Arzt einsetzen. Idealerweise flankiert von hilfreichen Informationen von Mitpatientinnen und Patienten oder anderen Betroffenen.
Da möchte ich auch nochmal auf eine Meno an mich Folge mit Dr. Anna Pohl von der Universität Köln hinweisen. Da ging es nämlich auch um Beipackzettelangst, eine Psychologin. Aber was ich Sie jetzt noch fragen wollte, also wir haben darüber gesprochen, was für überraschend große Effekte Erwartungen haben. Wenn ich jetzt, und da geht's ja um akute Beschwerden, die man hat, ne? Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt ein Hormon nehme, ne, dann weiß ich ja auch, dass ich mit diesem Hormon was für meine Knochendichte zum Beispiel tue. Mhm. Ein Thema, was erst in 20 Jahren dann wirklich relevant wird, ne, wenn es gut läuft. Wenn ich jetzt das Placebo nehme in der Erwartung, dass meine Knochen fester bleiben, in 20 Jahren fester sind, ist das was, was ein Placebo auch leisten kann?
Das ist
vollkommen abgefahren.
Das ist eine super spannende Frage.
Also kann man
Frage.
Präventiv behandeln mit Placebo? Das ist ja eigentlich die Frage.
Ja, danke für die Idee. Da muss ich mal näher drüber nachdenken. Grundsätzlich kann man Folgendes sagen. Die Effekte auf alles, was subjektiv ist, also wie nehme ich meine Beweglichkeit wahr, Schmerz und so weiter, die sind größer als auf physiologisch messbare Parameter. Mit Knochendichte kenne ich keine einzige Studie. Wir wissen, dass man mit Placebo-Effekten auch das Immunsystem beeinflussen kann. Wir wissen, dass man die Magen-Darm-Motilität beeinflussen kann. Ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen, dass sich auch an der Knochendichte irgendwas ändert. Ich bin aber sicher, dass die Effekte deutlich, wenn es sie gäbe, das müsste man prüfen, kleiner sind als das, was sie subjektiv an Beeinträchtigung wahrnehmen. Ein Placebo kann nur Dinge, die der Körper selber kann. Also wir haben alle ein System, um Schmerzen zu lindern. Das ist ja auch aktiv, wenn ich einen Verkehrsunfall habe oder total gestresst bin, weil meinem Kind irgendwas passiert, dann nehme ich erstmal keine Schmerzen wahr. Wir haben diese eigene Schmerzbremse und die wird dann hochgefahren. Das heißt, einen Knochenbruch können Sie zum Beispiel mit Placebos nicht beeinflussen und auch nicht mit positiver Erwartung. So einen Knochenbruch muss jemand richten und dann kommt das Placebo oder die positive Erwartung, dann lassen Sie sich vielleicht schneller mobilisieren, weil Sie weniger Schmerzen haben und mehr Zuversicht in die Physiotherapie. Da kommen die Erwartungseffekte. Deswegen mit der Knochendichte, ich befürchte, dass das eher geringe oder keinen Effekt hat. Es ist aber in diesen prospektiven Studien natürlich auch total schwierig, weil das ja auch andere Verhaltensänderungen anstoßen kann. Ne, wenn in der ganzen Aufklärung darüber, Sie machen eine Hormontherapie und Sie wissen, das wird sich hoffentlich positiv auswirken, dann wissen Sie aber auch, dass Krafttraining total wichtig ist, dass wir jedes Jahr 2% Muskelmasse verlieren, dass man dagegen angehen muss. Also in dieser Gesamtaufklärung, wie begegne ich Menopause, sind natürlich viele Ingredients neben der positiven Erwartung, die dann auch dazu führen, dass sie hoffentlich eine größere Knochendichte haben. Aber ich finde den Gedanken wirklich sehr spannend, denn wir haben bis jetzt immer Placebo-Effekte definiert als positive körperliche oder seelische Reaktionen. Aber ich finde Verhaltensreaktionen eben auch wichtig. Und gerade bei Prävention finde ich das total wichtig, das mitzudenken. Denn ein präventives Verhalten, das mache ich ja nur, wenn ich davon auch was erwarte. Also auch Erwartungs- und Placebo-Effekte und langfristige Lifestyle-Changes und Prävention sind ja auch eng miteinander verknüpft. Kein Mensch macht heute schon Sport, wenn er nicht wirklich erwarten würde, dass er in 20 Jahren davon irgendeinen Benefit hat. Die meisten machen es ja nicht, obwohl es total klar ist. Also, aber da, also das ist ein spannender Gedanke mit der Knochendichte. Da muss ich mal gucken.
Ja, und ich hatte noch gar nicht so weit gedacht, dass es das über das Verhalten dann Schuh draus werden könnte. Ich habe mich halt wirklich gefragt, ja, was ist da vielleicht möglich, weil ich doch insgesamt überrascht war davon, was Placebo alles kann.
Es gibt zum Beispiel Studien, die finde ich wirklich spannend. Da hat man Leute auf so ein Fahrradergometer gesetzt und hat denen gesagt, dass sie vermeintlich ein eher schlechtes genetisches kardiovaskuläres Risikoprofil haben. Und den anderen hat man gesagt, sie hätten besonders gutes, resilientes Hochleistungssystem. Und die hatten sogar unterschiedliche Sauerstoffextraktionsraten in der Lunge gefunden. Oder mit der gleichen Instruktion hat man Leute einen hochkalorischen Drink gegeben, um das zu verstoffwechseln. Und da hat auch die Erwartung, man hat den resilienteren Metabolismus dazu geführt, dass bestimmte Botenstoffe wie Ghrelin oder andere Dinge, die mit dem Hungerstoffwechsel verwoben sind, waren verändert. Also deswegen ist das mit der Knochendichte nicht total out of range. Ja, spannend. Aber Erwartung und Prävention finde ich auch super spannend.
Also Sie schreiben ja schon im Klappentext, glaube ich, steht das, dass der Placebo-Effekt ja total unumstritten ist und groß, aber dass er im Gesundheitssystem sehr wenig umgesetzt wird. Wie könnte er denn stärker umgesetzt werden?
Oh, da hätte ich eine ganz lange Liste. Also das fängt schon mal damit an, dass es wirklich eine Awareness dafür gibt, dass es diese Effekte gibt, dass das nicht nur anekdotische Spinnereien sind, sondern wir haben so viel Evidenz aus den klinischen Studien, dass diese Effekte groß sind, dass die klinisch relevant sind und vor allem, dass man sie nutzen kann, ganz ohne Placebos. Denn ich bin ein absoluter Freund von echten pharmakologischen Behandlungen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich Ibuprofen und kein Placebo. Aber mir hilft das Wissen darum, wie das wirkt und dass ich eine positive Vorerfahrung damit habe. Also ein Wissen darum, dass im klinischen Alltag immer zwei Dinge zusammenkommen, nämlich hoffentlich eine evidenzbasierte wirksame Therapie und eine positive Erwartung. Dann müssen wir wirklich von den Studierenden, aber auch den anderen Ausbildungsberufen im Gesundheitssystem das verankern in der Aus- und Weiterbildung. Wir müssen genauso wie wir einmal im Jahr, sage ich immer so ketzerisch, Hygieneschulung machen und Wiederbelebung und Transfusion. Also Kommunikation ist was man als Arzt und Ärztin im ganzen Berufsleben immer wieder neue Schulen überprüfen und trainieren sollte. Das finde ich mindestens genauso wichtig, wie zu wissen, wie man sich die Hände wäscht. Ja. Das müssen wir aber einmal im Jahr machen, Hände waschen, lernen. Das ist im Vergütungssystem nicht vernünftig abgebildet. Also ich sehe ganz viele Patienten mit chronischen Schmerzen, die haben schon das fünfte Bild von ihrer Wirbelsäule, aber niemand hat sich wirklich mal mit den Patientinnen und Patienten länger unterhalten. Also das klingt jetzt alles so trivial, aber es sind eigentlich triviale Dinge, die es bräuchte. Und es bräuchte auch einen anderen Ansatz in den klinischen Studien. Im Moment hört ja die Forschung eigentlich auf. Wir haben einen Wirkstoff gefunden und der ist besser als Placebo. Dann freuen sich alle. Das ist auch schon mal schön. Aber dann müssten wir ja gucken, wie holen wir jetzt aus dieser Substanz das Beste raus? Wie machen wir die im klinischen Alltag so wirksam und verträglich wie möglich? Und diese Forschung findet bislang gar nicht statt, außer in so, sag ich mal, exotischen Sonderforschungsbereichen wie
Treatment Expectation.
Genau, wir sind super dankbar, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft das im Sinne der Grundlagenforschung und des Erkenntnisgewinnes unterstützt. Aber aus meiner Sicht wäre das auch eine tolle Synergie mit der Arzneimittelforschung, den Pharmafirmen hier zu gucken, wie kann ich Synergien finden aus körpereigener Apotheke und dem Wirkstoff, die wir schon haben oder die wir noch entdecken werden. Also es ist eine lange Liste. Und bis hin zur Gesundheitskompetenz, also dass auch das anerkannt ist, dass das hilfreich für Patienten ist, über diese Effekte informiert zu sein und dass man die mitdenken muss, das wäre auch für sozusagen Public Health Aspekte hilfreich.
Das ist eine lange Liste.
Ist und eine lange
viele,
Liste.
Ja, das sind auch viele Punkte, da bin ich total bei Ihnen, die sich erstmal banal anhören. Aber das scheinen mir doch sehr grundsätzliche Veränderungen dennoch zu sein, ne? Weil, also das wird ja sehr oft bemängelt, ne, dass die sprechende Medizin einen zu geringen Stellenwert hat und so weiter. Ich habe schon den Eindruck, dass wir uns da so ein bisschen von weg bewegt haben und die Idee einer allgemeinen Abrechnungsziffer für Kommunikation finde ich auch sehr charmant. Aber ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal ins Hier und Jetzt kommen.
Einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Am 18. November macht meine Kollegin Daniela Stohn mit Dr. Nicole Stehnfahrt, unserer Expertin aus unserem Darmkurs, ein Webinar, an dem ihr teilnehmen könnt und Live-Fragen stellen könnt und euch fit machen könnt und euer Immunsystem, das zum großen Teil im Darm sitzt, für den Winter. Also 18. November, kostenloses Webinar. Ihr müsst euch anmelden, müsst aber nicht unbedingt am 18. November gucken, sondern wenn ihr angemeldet seid, gibt es auch eine Aufzeichnung, die ihr euch später ansehen könnt. Aber da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um gestärkt in den Winter zu gehen.
Das ist ja alles Zukunftsmusik, oder? Das sind jetzt interessante Ansätze. Aber Sie, Professor Ulrike Bingel, wie nutzen Sie denn den Placebo-Effekt, bevor es alle diese Veränderungen dann vielleicht eines Tages gibt? Wie machen Sie es? Wie nutzen Sie ihn für sich?
Also bei mir persönlich funktioniert es immer gut, wenn ich was an jemandem anderem beobachte. Mhm. Also ich habe mich schon bei verschiedenen Fitness-Apps registriert, weil mir eine Kollegin so begeistert davon erzählt hat, dass sie das immer noch macht. Also da habe ich das Gefühl, das ist ein Erwartungseffekt, der sehr durch Lernen am Modell geprägt wird. Und ich kriege besonders positive Erwartungen, wenn ich Dinge verstehe. Also ich lese viele Studien und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, das ist gut, dann habe ich auch eine positive Erwartung. Und bei meinen Patientinnen und Patienten versuche ich einfach gut zu erklären und rauszufinden, was denen hilft, Vertrauen in eine Maßnahme zu finden, die ich natürlich evidenzbasiert für richtig halte.
Mm. Gibt es denn noch irgendwas, was ich Sie jetzt noch nicht gefragt habe, wo Sie aber sich vielleicht schon gedacht haben, das sollten viel mehr Leute wissen, insbesondere vielleicht auch die mittelalten Frauen?
Ich glaube, den Rat würde ich nicht nur den mittelalten Frauen geben, obwohl das, glaube ich, da ganz besonders sensibel ist. Man sollte auf dieses Bauchgefühl hören. Natürlich kann man nicht für jede Facharztuntersuchung jetzt eine Riesenrecherche machen. Also wenn es heißt, der Augeninnendruck muss gemessen werden, dann geht man halt zum Augenarzt. Und ob man den jetzt super empathisch findet oder nicht, spielt nicht so eine große Rolle aus meiner Sicht. Aber für alle Ärztinnen und Ärzte, die chronische Erkrankung behandeln oder eben jemand, der einen langjährig begleitet, wie Frauenarzt oder Hausarzt, da würde ich wirklich immer noch mal einen zweiten Blick wagen. Stimmt die Chemie? Verstehe ich das? Fühle ich mich da gut aufgehoben oder eben nicht? Und dann finde ich, kann auch ein Arztwechsel oder eine Empfehlung von anderen Leuten hilfreich sein. Denn wenn man immer so gegen sein eigenes Gespür jemand anders anerklärt, das funktioniert ja auch nicht. Also da würde ich einfach empfehlen, dass man sich die Chance auf positive Effekte, auf positive Erwartungseffekte nicht nimmt, indem man eine schlechte Passung zu seinen Ärzten und Ärzten hat. Das ist auch gar keine Frage von Kompetenz. Das können ja alles super ausgebildete Leute sein. Aber wenn es auf dieser kommunikativen Ebene schwierig ist, dann ist das eben für diese Effekte auch schwierig.
Das nehme ich jetzt super gerne als Schlusswort. Ich glaube, das wollten ganz viele jetzt gerade hören. Ne? Man muss dann vielleicht sich wirklich nochmal richtig Mühe geben, jemanden zu finden. Aber es auch aus Placebo- oder Treatment-Expectation-Sicht lohnt es sich, sich da ernst zu nehmen. Ne?
Ja.
Frau Professor Bingel, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne, Frau Helfrich.
Mit Ihnen über Ihr Thema sprechen zu können.
Danke, darf ich noch Sie und die Hörerinnen zu was einladen?
Ja, natürlich.
Wir haben nämlich in diesem Sonderforschungsbereich eine Webseite, die heißt www.treatmentexpectation.de und da kann man wirklich ganz, ganz, ganz viel nachlesen zu den Dingen, die wir heute besprochen haben. Da gibt's wirklich ganz viel so zu entdecken und mitmachen und zu lesen und FAQs. Also natürlich freue ich mich auch, wenn Sie in das Buch gucken, aber wenn Sie das Buch nicht kaufen, dann gucken Sie einfach auf die Seite, da ist das alles drauf und das können Sie auch teilen, vielleicht in Ihren Familien. Das sind, glaube ich, spannende Dinge versteckt.
Die hätte ich sowieso mitgenommen in die Shownotes, aber da lohnt sich sowieso immer reinzugucken. Und ja, vielen Dank noch für den Hinweis und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.